Direkt aus Europa, Nummer 318, Seite B.
Es ist 7.05 Uhr.
Bayern 2, Radiowelt. Mit Petra Dieroll, guten Morgen. Für Gordon Brown ist es eine ganz große Sache, wenn er heute umzieht. Weit hat das dabei allerdings nicht von Downing Street Number 11 in Downing Street Number 10. Tony Blair und sein Schatzkanzler waren nämlich Nachbarn, Nachbarn, die sich manchmal nicht viel zu sagen hatten. Ab heute hat Gordon Brown aber das Sagen in Großbritannien. Tony Blair wird die Amtsgeschäfte offiziell an seinen Nachfolger abgeben. Ralf Borchert berichtet.
Gordon Brown galt lange als verschlossen. Er war der Buchhalter der Regierung Blair. Doch irgendetwas ist passiert in letzter Zeit, sagt dieser Londoner.
I couldn't stand him for quite a long time.
Ich konnte ihn ziemlich lang nicht ausstehen, aber seine Berater scheinen im Moment einen guten Job zu machen. Ich fange fast an, ihn zu mögen, kann mir sogar vorstellen, dass er als Premierminister okay ist. Gordon Brown lächelt und er verspricht, anders zu sein als Tony Blair.
I see the need for change.
Vor allem der Regierungsstil soll sich ändern. Blair hat den großen Auftritt, die Show geliebt. Brown setzt auf politische Substanz und Ernsthaftigkeit.
I've never believed presentation should be a substitute for policy. I do not believe politics is about celebrity.
Ich habe nie geglaubt, dass Verpackung politische Inhalte ersetzen kann. Ich glaube nicht, dass es in der Politik um Berühmtheit geht, sagt Brown mit einem Seitenhieb auf Blair. Gordon Brown ist Schotte, Sohn eines Pfarrers, war schon als Kind hochintelligent, doch er musste Schicksalsschläge einstecken.
When at 16 I suffered an injury at rugby. I lost the sight in one eye.
Mit 16 wurde ich beim Rugby schwer verletzt, verlor auf einer Seite das Augenlicht. Dieses Erlebnis fehlt derzeit in keiner seiner Reden. 6 Monate lag er damals im Dunkeln, dann war das zweite Auge gerettet. Nach später Heirat starb seine erste Tochter kurz nach der Geburt. Umso größer die Freude über 2 weitere Kinder.
A terribly enthusiastic, loving father.
Er ist ein unheimlich enthusiastischer, liebevoller Vater, sagt Schulfreund Colin Curry. Es macht richtig Spaß, ihn mit dem 3-jährigen John zu sehen. Das hat viel wieder gut gemacht nach dem tragischen Tod von Jennifer.
After the tragedy of Jennifer.
Im politischen Leben hieß es für Brown die letzten 10 Jahre warten. Angeblich hat ihm Blair die Amtsübergabe schon viel früher versprochen. Als Regierungschef will Brown den Schwerpunkt auf Sozialpolitik setzen. Er hat etwa bezahlbaren Wohnraum für alle versprochen. In der Irak-Politik wird, wenn überhaupt, nur ein langsamer Richtungswechsel erwartet. Ich akzeptiere, dass Fehler gemacht wurden im Irak. Wir werden uns mehr auf politische Versöhnung und wirtschaftliche Entwicklung konzentrieren. Für die EU-Partner wird es sicher nicht einfacher. Brown hat als Finanzminister die Euro-Einführung in Großbritannien verhindert und für ihn hat schon jetzt der nächste Wahlkampf begonnen. Da gilt es, Rücksicht zu nehmen auf die EU-Skepsis der meisten Briten. Ob Brown gegen Oppositionschef David Cameron Wahlen gewinnen kann, das bleibt die große Frage, sagt Charlie Gordon, Labour-Politiker aus Glasgow.
The big question will be, can he win a general election?
Am Tag der Amtsübernahme heißt es für Brown erneut, warten auf den Anruf aus dem Buckingham-Palast. Feste Termine bei der Queen gibt es nicht. Um die Mittagszeit ist zunächst Tony Blair mit dem Abschiedsbesuch bei der Königin dran. Brown muss am Telefon verharren, bis er das Signal für seinen Antrittsbesuch bekommt.
Abendrot, Gutwetterbrut, Morgenrot mit Regendrut.
Fliegen die Schwalben in den Höhen, kommt ein Wetter, das ist schön.
Werden früh die Wiesen bunt, labt ein edler Wein den Mund.
Ist der Siebenschläfer nass, regnet's ohne Unterlass.
Wenn der Laubfrosch schreit, ist der Regen nicht weit.
Donnert's durch den kahlen Wald, wird's noch mal sehr kalt.
Je weißer die Schäfchen am Himmel gehen, je länger bleibt das Wetter schön. Stimmen solche Bauernregeln, wie sind sie entstanden? Das ist das Steckenpferd des Berliner Meteorologen Professor Horst Malberg. Guten Morgen nach Berlin.
Ja, guten Morgen nach Bayern.
Herr Professor, fangen wir gleich mal mit dem heutigen Siebenschläfertag an. Stimmt das denn, dass das Wetter jetzt 7 Wochen lang so wie heute wird?
Beim Siebenschläfer ist es insofern etwas kompliziert, weil der 27. Juni noch dem alten julianischen Kalender entspricht. 1582 hat aber Papst Gregor eine Kalenderreform durchgeführt und gesagt, so Freunde, heute ist der 4. Oktober und morgen ist nicht der 5., sondern der 15. Das heißt also, der wahre meteorologische Siebenschläfer ist eine Woche etwas später. Heute, nämlich am 27. Juni, gibt es sozusagen die ersten Anzeichen, wie der Hochsommer werden könnte. Und am 5. Juli, bis dahin, muss er sich entschieden haben.
Ist es denn immer so kompliziert? Sie haben 400 Bauernregeln untersucht. Wäre das jetzt immer die gleiche mathematische Formel?
Nein, das ist nicht immer so, weil bei solchen Regeln wie je weißer die Schäfchen am Himmel stehen, desto länger bleibt das Wetter schön. Da ist es ja eine Regel, die kurzfristig den Tag beschreibt. Bei den langfristigen Regeln muss man schon immer aufpassen, wann die entstanden sind. Und die sind meistens im frühen Mittelalter entstanden und muss das entsprechend berücksichtigen. Nun zu der Siebenschläfer-Regel nochmal. Es ist so, erstens mal wollen wir uns nicht an die sieben Wochen festklammern, denn Schneewittchen und die sieben Zwerge, Wolf und die sieben Geißlein, das ist eine mythologische Zahl und steht einfach für einen längeren Zeitraum. Die Regel ist auch gut, wenn es mal 5 oder 8 Wochen dauert.
Also ich habe jetzt verstanden, ohne den Wetterbericht geht's auf keinen Fall.
Bei den Langfristvorhersagen hilft uns auch der Wetterbericht nicht weiter. Hier ist es nun so, diese Siebenschläferregel, so wie Sie sie zitiert haben, hat an der Küste eine Eintreffwahrscheinlichkeit unter 60%. Das ist am schlechtesten. In weiten Teilen Deutschlands stimmt sie in 2 von 3 Fällen und sie sind in Bayern in der glücklichen Lage, dass sie in 80% aller Fälle stimmt. Beachten Sie aber bitte, dass die Zeit erst am 5. Juli endgültig darüber entscheidet, wie der Hochsommer wird. Wenn also der 27. verregnet ist, seien Sie sich nicht traurig. Die Wetterentwicklung kann sich noch ändern.
Sie sind ja Meteorologieprofessor. Wenn Sie jetzt das Wetter für die nächsten Wochen vorhersagen müssen, verlassen Sie sich da eher auf die Bauernregeln, die Sie ja genau kennen, oder schauen Sie auf Ihrem Computer, wie sich das Wetter so entwickelt? Wem trauen Sie denn da mehr?
Also, wenn es darum geht, die Anzeichen am Himmel für die nächsten Stunden zu interpretieren, was wird, dann verlasse ich mich auch auf die Bauernregeln und auf den Computer. Bei der Vorhersage für die nächsten 5 bis 7 Tage hilft nur der Computer. Und bei Vorhersagen über 7 Tage helfen nur die Bauernregeln, denn so weit sind unsere Computer noch nicht. Der 100-jährige Kalender ist eigentlich unbrauchbar, weil er nur auf Wetterbeobachtungen von 7 Jahren basiert und davon ausgeht, alle 7 Jahre wird sich das Wetter wiederholen. Und das stimmt natürlich nicht. Die Bauernregeln dagegen sind auf die hervorragenden Naturbeobachtungen unserer Vorfahren zurückzuführen. Und schon damals, und das zeigt die Klugheit unserer Vorfahren, hießen diese Aussagen Bauernregeln. Da der Volksmund ja auch sagt, keine Regel ohne Ausnahme, merkt man, unsere Vorfahren waren klug, sie wussten, diese Regeln stimmen häufig, aber nicht in jedem Einzelfall.
Und ich bin jetzt auch so ein bisschen zu klug wie zuvor. Heute ist der Siebenschläfertag. 7 Wochen lang wird das Wetter also so wie heute oder vielleicht auch nicht. Der Berliner Meteorologieprofessor Horst Malberg war das, der auch ein Buch darüber geschrieben hat, Bauernregeln aus meteorologischer Sicht. Vielen Dank, auf Wiederhören nach Berlin.
Ja, auf Wiederhören nach Bayern.
Nachrichten.
Uhr, die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks. Die Übersicht. Gordon Brown ist neuer britischer Premierminister. Merkel zieht positive EU-Bilanz. Forscher messen neuen Wärmerekord in Deutschland. Das Wetter wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. London. Der Machtwechsel in Großbritannien ist vollzogen. Premierminister Blair hat nach 10 Jahren sein Amt abgegeben an seinen bisherigen Schatzkanzler Gordon Brown. Vor dem Unterhaus verabschiedete sich Blair mit den Worten: Lebt wohl, das war's, das ist nun das Ende. Am Nachmittag bekam Brown von der Queen den Auftrag zur Regierungsbildung. Anschließend kündigte er die Bildung einer neuen Regierung mit neuen Prioritäten an. Brown erklärte, er werde jederzeit Stärke zeigen, Standfestigkeit im Willen beweisen und resolut handeln, um Großbritannien zu dienen. Morgen will Brown sein Kabinett vorstellen. Brüssel. Vor dem EU-Parlament in Brüssel hat Bundeskanzlerin Merkel eine positive Bilanz ihrer sechsmonatigen EU-Ratspräsidentschaft gezogen. Am Sonntag übernimmt Portugal den EU-Ratsvorsitz. Potsdam. In Deutschland hat es einen neuen Wärmerekord gegeben. Nach Angaben des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung lag die Durchschnittstemperatur zwischen Juni 2006 und Mai 2007 mit 11,7 Grad um 3 Grad höher als in jedem anderen Zeitraum seit Beginn der Messungen im Jahr 1893. Das Wetter in Bayern. Im Süden und in den fränkischen Mittelgebirgen einzelne Schauer, sonst auch heiter bei 13 bis 18 Grad. Es ist 17.05 Uhr.
Bayern 2, Radiowelt.
Mit Birgit Schmeitzner. Tony Blair trat heute als britischer Premier ab. Die Sachen von Tony Blair und seiner Familie wurden abtransportiert. Vor laufenden Fernsehkameras wurden Teppiche, Sessel, Betten und Matratzen verladen. Platz schaffen für die Möbel des neuen Regierungschefs Gordon Brown.
I wish everyone, friend or foe, well, and that is that, the end.
Ich wünsche allen, Freund oder Feind, Lebewohl, und das ist es, das Ende. So lauteten Tony Blairs letzte Worte als Premierminister in der Fragestunde des Parlaments. Antrittsbesuch seines Nachfolgers bei Elisabeth II., dann die ersten Worte von Gordon Brown als neuer Regierungschef Großbritanniens.
This will be a new government with new priorities.
Dies wird eine neue Regierung mit neuen Prioritäten sein. Als Brown seine Ziele beschreibt, taucht ein Wort immer wieder auf: Change.
Change in our NHS, change in our schools.
Ich will eine Erneuerung unseres staatlichen Gesundheitssystems, eine Erneuerung unserer Schulen, einen Wechsel hin zu bezahlbarem Wohnraum und einen Wechsel, um wieder Vertrauen in die Regierung zu gewinnen.
Trust in government.
Gordon Brown will sich deutlich von Tony Blair unterscheiden, vor allem im Stil, das hat er wiederholt betont, er will weg von der großen Show hin zu Substanz und Ernsthaftigkeit. Im Irak will Brown mehr Gewicht auf Wirtschaftshilfe legen, doch von einem Abzug aller britischer Truppen ist auch bei ihm nicht die Rede. Sein Verhältnis zu US-Präsident George Bush wird sicher nicht so eng sein wie unter Tony Blair, doch spezielle Beziehungen zu Washington will auch Brown unterhalten.
Wenn es um den Aufbau Ost geht, denken viele Arbeitnehmer in Westdeutschland automatisch an den Soli, an die Abzüge, die jeden Monat auf dem Gehaltszettel stehen und die eben für den Aufbau der ostdeutschen Bundesländer bestimmt sind. Erklärtes Ziel: Niveau West für alle, und das kostet eben. Wie es weitergeht, darüber haben heute die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer beraten, im schönen Ambiente der Bundesgartenschau in Ronneburg. Wir haben den Gastgeber der Regionalkonferenz, den thüringischen Regierungschef Dieter Althaus, auf dem Rückweg von der Konferenz im Auto erwischt. Guten Abend, Herr Althaus.
Schönen guten Abend.
Herr Althaus, bei der Wirtschaftskraft hinkt der Osten hinterher, die Arbeitslosigkeit ist deutlich höher als im Westen. Was tun?
Also es hat sich sehr viel getan, keine Frage, aber wir sind immer noch etwa 70% vom Bruttoinlandsprodukt des Westens, etwa 50% der Steuerkraft, und die Arbeitslosigkeit ist doppelt so hoch. Das heißt, wir brauchen in den nächsten Jahren noch die Hilfe über den Solidarpakt und auch im Länderfinanzausgleich. Und wir haben heute auch einige Punkte im Detail besprochen, wie vielleicht verstärkt auch die neuen Länder die schon vorhandene Struktur ausbauen können und wie insbesondere junge Menschen in die neuen Länder gezogen werden können und in den neuen Ländern gehalten werden können. Denn wir brauchen dieses Potenzial in den nächsten Jahren, um die wachsende Wirtschaftskraft dann auch für die Region nutzen zu können.
Sie haben gerade gesagt, junge Menschen in den Osten zu ziehen, das liefert das nächste Stichwort. Bildungspolitik war ja heute auch ein Thema bei Ihnen. Über den Hochschulpakt 2020 sollen ja mehr Studienplätze entstehen, die universitäre Forschung soll gestärkt werden. Wie machen Sie Werbung für den Osten?
Wir werden jetzt ein Gesamtkonzept machen, damit nicht jedes Land alleine nur auf die besonderen Potenziale im Hochschulbereich der neuen Länder verweist, sondern wir insgesamt auf die gute Studienmöglichkeit in neuen Ländern verweisen, denn es ist nur ein geringer Prozentsatz der westdeutschen Abiturienten, die bisher in den neuen Ländern studieren, und wir haben exzellente Studienbedingungen.
Ein weiteres Thema bei Ihrem Treffen war die Umweltpolitik. Das grüne Band an der ehemals innerdeutschen Grenze, das ist ja so ein europaweit einmaliges Biotopverbundsystem, das da geplant ist.
Also wir wollen gern, dass es sowohl als Mahnmal wie als Biotop im Grundsatz erhalten bleibt. Dafür wollen wir uns als Länder einsetzen. Deshalb wollen wir, dass der Bund uns das kostenlos überträgt. Wenn das nicht demnächst geschieht, dann befürchten wir, dass diese einmalige Situation nicht erhalten bleibt, dass es dann landwirtschaftlich, wirtschaftlich allgemein genutzt wird. Und das wäre nicht gut, denn wir haben aufgrund der Teilung Zeit, glaube ich, auch die Aufgabe, an diese Teilung zu erinnern. Und wenn man Biotop und Mahnmal miteinander verbinden kann, an einer solchen grünen Grenze, die jetzt durchlässig ist, dann ist das eine sehr gute Möglichkeit. Der Bundesminister Siebensee hat uns auch zugesagt, die noch bestehenden Hemmnisse hoffentlich bald aus dem Weg zu räumen, sodass wir als Länder in die Verantwortung gehen können.
Der Regierungschef von Thüringen, Dieter Althaus, war das am Telefon der Radewelt. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke auch herzlich.
Die Zeit, es ist 7 Uhr.
WDR 3, Themen des Tages.
Mit Katrin Michaelsen am Mikrofon, guten Morgen. Es ist 7 Uhr und 11 Minuten. Sie hören WDR 3 mit den Themen des Tages. Bulgarien und Rumänien haben innerhalb der Europäischen Union einen ganz speziellen Status. Niemals zuvor in der Geschichte der EU unterlagen Neumitglieder so vielen Sicherheitsauflagen. Seit Anfang des Jahres gehören Bulgarien und Rumänien dazu. Diese Entscheidung war eine rein politische. Nach den Fakten zu urteilen, haben beide Länder die Beitrittskriterien damals nicht erfüllt. Deswegen gilt die Vereinbarung, beide Staaten müssen sich 3 Jahre lang einer strengen Überprüfung unterziehen. Und genau das ist jetzt passiert. Gestern präsentierte die EU-Kommission ihren sogenannten ersten Fortschrittsbericht. Und darin hieß es, nach wie vor eine hohe Korruptionsrate, grassierende Kriminalität und eine vollkommen überforderte Justiz. Trotz dieser schlechten Noten hat die EU-Kommission aber keine Sanktionen verhängt, sondern drohte diese nur an. Jörg Paas ist unser Korrespondent für Osteuropa. Herr Paas, wie ist dieses Urteil aus Brüssel in Bulgarien und Rumänien angekommen?
Naja, natürlich zunächst mal mit großer Erleichterung. Zunächst einmal große Erleichterung in Sofia und in Bukarest.
Deckt sich denn diese Brüsseler Einschätzung mit der Selbstwahrnehmung der bulgarischen und der rumänischen Regierung?
Man muss ja sehen, und das hat ja auch Justizkommissar Frattini gesagt, dass es durchaus Fortschritte gibt in beiden Ländern. Es gibt Verbesserungen, was die Bekämpfung der Alltagskorruption betrifft. Es ist auch in Bulgarien zum ersten Mal die Unabhängigkeit der Justiz überhaupt in die Verfassung aufgenommen worden. Da hat es zwischendrin einzelne Paragraphen mal gegeben, aber das ist jetzt ausdrückliches Ziel. Das sind Fortschritte, da mag man sich verwundert die Augen reiben aus westeuropäischer Sicht, aber man muss sehen, wo diese Länder herkommen und dass es sicherlich noch ein weiter Weg ist, bis sie richtige EU-Normenstandard erfüllen. Aber wenn wir uns mal überlegen, wir Deutsche sollten vielleicht als wiederholte Defizitsünder auch nicht gerade besonders laut schreien, wenn ganz strenge Maßstäbe der EU dann doch nicht so ganz genau angewandt werden.
Der bulgarische Außenminister hat gestern in einer ersten Reaktion von einem Imageproblem gesprochen. Heißt das, Bulgarien ist eigentlich besser als sein Ruf?
Ganz so leicht kann man sich es wahrscheinlich auch nicht machen. Also gerade was die Bekämpfung des organisierten Verbrechens angeht, da gibt es immer wieder Auftragsmorde. Der Präsident eines Fußballclubs ist Anfang des Jahres erschossen worden, kurz darauf noch ein Kommunalpolitiker regelrecht hingerichtet worden. Bloß es stellt sich natürlich die Frage, was nützen Sanktionen, wem helfen die? Natürlich gibt es in beiden Ländern, gerade in Bulgarien, große und mächtige Interessen daran, dass der Reformprozess nicht vorankommt. Das sind extremistische Politiker, das sind auch sicherlich Verbrechensorganisationen, denn der Weg, den die EU jetzt beschreiten will. Frattini hat ja gesagt, wir wollen nicht anklagen, wir wollen helfen und er hat die EU-Mitglieder aufgerufen, die anderen diesen beiden Ländern beim Aufbau einer funktionierenden Polizei und Justiz noch mehr als bisher zu helfen und das dürfte wahrscheinlich der bessere Weg sein.
Über den Reformprozess in Bulgarien und Rumänien war das Jörg Paas. Vielen Dank.
Zeit 17.05 Uhr.
Bayern 2 Radiowelt.
Mit Birgit Schmeitzner. Wenn schwangere Frauen erfahren, dass sie ihr Kind nicht lebend zur Welt bringen werden, dann ist das ein schwerer Schicksalsschlag. Zur Trauer kommt der Schmerz eines Abgangs oder eines bewussten Schwangerschaftsabbruchs. Was mit den Embryonen und Föten geschieht, war lange Zeit umstritten. Erst seit 1994 haben Eltern überhaupt das Recht, diese Kinder zu beerdigen. Und erst seit anderthalb Jahren ist in Bayern eine Bestattung Pflicht, und zwar auch für Föten ab 500 Gramm. Irene Heider hat bei Eltern, Kliniken und Kirchen nachgefragt, welche Erfahrungen sie mit dem neuen Gesetz gemacht haben.
Das ist ein Schlag und da bleibt mit einem Schlag die Welt stehen. Es steht alles still. Es ist wie ein Trance.
Schon dreimal bekam diese Mutter von Ärzten die Nachricht, dass das kleine Wesen in ihrem Bauch nicht mehr am Leben ist. Lukas, Katharina und Elias haben sie und ihr Mann die toten Kinder genannt.
Der erste in der 14. Woche wurde noch per Ausschabung geholt und wurde mit dem Klinikmüll entsorgt. Das wurde mir dann so gesagt, als ich nach ihm gefragt habe, weil ich ihn eigentlich auch gern gesehen hätte. Dann die Katharina, die zweite, musste ich auf die Welt bringen, weil die schon zu groß war. Und das Krankenhaus war sehr distanziert. Da hieß es nur, ja, das haben wir dreimal die Woche, das wäre ja nichts Besonderes.
Erst bei Elias hat die Klinik die Eltern unterstützt. Er starb vor einem knappen Jahr. Dank des neuen Bestattungsgesetzes konnten sich die Eltern aber zumindest von ihm so verabschieden, wie sie das auch bei den anderen beiden Kindern gerne getan hätten.
Bei der Katharina, die war ja nicht bestattungspflichtig, die konnten wir auf Wunsch bestatten. Da war auch keine Kirche mit einbezogen, weil mir damals gesagt wurde, die Pfarrer dürften das nicht. Und es war einfach nur eine kurze Feier am Grab, also ohne irgendwelche religiösen Dinge, was mir sehr gefehlt hat. Und das habe ich dann beim letzten Prinzip nachgeholt. Der hat dann alle Kinder nochmal mit einbezogen in eine ganz große Trauerfeier. Und die war sehr, sehr schön und auch sehr wohltuend einfach für den Abschied.
Wollen oder können sich Eltern nicht um eine individuelle Bestattung kümmern, sieht das Gesetz die sogenannte zur Ruhebettung vor. Das heißt, in Kliniken und Praxen stehen Sammelsärge und Urnen für die toten Feten bereit, die dann begraben werden. Die meisten Eltern und teilweise auch das Krankenhauspersonal nehmen an der Bestattung der sogenannten Sternenkinder teil. Die Therapeutin Claudia Sommerauer kümmert sich im Münchner Klinikum Großhadern um die Trauerfeiern.
Was in so einer Gedenkfeier passiert, ist, dass die betroffenen Eltern Gemeinschaft erfahren. In der Gedenkfeier, die wir machen, werden die Namen der Kinder genannt, wenn sie welche hatten. Auch die symbolische Handlung, wie ein Licht anzünden. Und nicht zuletzt, dass es eine Feier ist, die in einem religiösen Rahmen geschieht.
Doch wie der religiöse Rahmen für die Trauerfeiern aussehen soll, darüber machen sich derzeit vor allem die beiden christlichen Kirchen Gedanken. Sie stehen vor der Schwierigkeit, dass in den Sammelsärgen Kinder gemeinsam beigesetzt werden, deren Eltern religiös ganz unterschiedlich geprägt sind. Heiner Aldebert von der Medizinethischen Koordinierungsstelle der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.
Wenn man das würdig und auch in einer interreligiösen Sensibilität angehen möchte, dann gibt es eigentlich nur die eine Möglichkeit, dass man eine religiöse Feier vielleicht hat, wie sie eine christliche Beerdigung darstellt und dann ein jüdischer oder ein muslimischer Geistlicher auch noch Gebete spricht oder dass man gemeinsam überlegt, wie man auch gemeinsam so eine Feier noch einmal gestalten könnte. Aber an der Stelle sind wir im Moment auch noch nicht.
Umstritten innerhalb der evangelischen Kirche ist auch, ob abgetriebene Embryonen und Feten zusammen mit den anderen Kindern beigesetzt werden dürfen. Heiner Aldebert warnt aber vor einer solchen Debatte.
Sonst würde gerade das Wesentliche, nämlich die Würde jeden Kindes, wieder hinter anderen Interessen zurückgestellt werden.
HR2. Der Tag.
Mit Angela Fitsch, guten Abend. Entweder ist das Wetter wahlweise zu trocken oder zu nass oder gar nicht, der Staat entweder zu aktiv oder zu untätig, war die Ernte gut, waren die Preise zu schlecht und waren die Preise mal gut, na dann konnte das nur an der schlechten Ernte gelegen haben. Das ist bäuerliche Logik. Aber plötzlich wendet sich das Blatt, unter den Landwirten werden mehr Optimisten als Pessimisten gezählt und das hat es noch nie gegeben. Eine ungeahnte Aufbruchsstimmung an den Agrarmärkten machen Kenner aus. Der Grund ist klar. Die weltweite Nachfrage nach Nahrungsmitteln und Rohstoffen wächst schneller als das Angebot. Bioprodukte boomen. Der Ökobauer kommt mit der Lieferung von Fleisch und Gemüse kaum noch hinterher. Und die Erzeugung von Kraftstoff und Biogas kommen ebenfalls gut an.
Das hat es noch nicht oft gegeben, so viel Optimismus unter Landwirten. Die Preise gehen nicht mehr nur nach unten, da macht es wieder Freude, Bauer zu sein. Und seit die Bauern nicht mehr nur Nahrung anbauen, sondern auch Energie gewinnen, ist die Landwirtschaft im Hoch. Roman Warschauer über den Boom.
Die deutsche Konjunktur ist in guter Verfassung. Das hört man in letzter Zeit aus allen Richtungen. Der Aufschwung nimmt dabei aber auch einstige Sorgenkinder mit nach oben. So konnte nicht nur die deutsche Baubranche nach Jahren der Krise eine Besserung der Lage verzeichnen, auch den deutschen Bauern geht es wieder besser. Die Stimmung ist gut, das versucht auch Bauernpräsident Gerd Sonnleitner zu vermitteln.
Das Konjunkturparameter zeigt jetzt schon seit Monaten eine verbesserte Stimmung in der Landwirtschaft gegenüber früheren Jahren auf. Der Nachfragesog aus den Weltagrarmärkten hat endlich auch uns erreicht.
Die Preise für Getreide und auch Milch sind gestiegen. Helmut Born, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands, spricht von einer Verknappungstendenz auf dem Lebensmittelmarkt. Dies habe aber nicht unbedingt nur etwas mit schlechten Ernten zu tun, sondern vor allem mit einer enorm gestiegenen Nachfrage aus Indien und China. Ein Grund dafür: Der Fleischverbrauch in diesen Ländern wächst enorm und die Rinderzucht verbraucht große Mengen an Getreide. Davon profitiert auch die deutsche Landwirtschaft und der deutsche Steuerzahler. Denn erstmals seit Jahren muss der Preis für Weizen nicht mehr künstlich gestützt werden. Im Moment kostet er auf dem Weltmarkt ca. 150 Euro pro Tonne. Aber auch die wachsende Bedeutung von Biokraftstoffen trägt zum Schwinden der Getreidereserven bei, wie Generalsekretär Helmut Born bekräftigt.
Wir können heute in der Größenordnung von 6-7% unserer Kraftstoffe schon aus Pflanzen herstellen. Und wir wollen das Gleiche auch bei der Wärme und beim Gas tun. Wir können also Biogas herstellen. Und so bekommt die Landwirtschaft schrittweise ein neues Standbein und das ist die Energieproduktion.
Die Zukunft vieler Landwirte liegt also im Klimaschutz. Der Landwirt wandelt sich zum Energiewirt. Doch nur knapp die Hälfte der Umsätze deutscher Bauern wird auf dem Feld gemacht. Der andere Teil entsteht im Stall. Hier wiederum ist die Milchproduktion das wichtigste Gebiet. Jeder Vierte verdient sein Geld als Milchviehhalter. Durch die steigenden Getreidepreise wird auch das Futter für die Kühe teurer und damit wiederum die Milch. Zudem ist auch hier die Nachfrage aus Indien und China enorm. Der Milchpreis steigt auch in Deutschland an. So wurde heute erst mitgeteilt, dass die Schokoladen-Osterhasen 2008 deutlich teurer werden. Schon jetzt wird hier der Einkaufspreis für die Rohstoffe ausgehandelt. Doch trotz der steigenden Preise für die Produktion der Landwirte, der Beruf des Bauern verschwindet immer mehr in Deutschland. Gab es 1955 noch weit mehr als 1 Million Landwirte, sind davon heute nur noch 350.000 übrig geblieben. Die Produktion konzentriert sich auf immer weniger, dafür immer größere Betriebe. Die Landwirte 2007. Ihre Situation hat sich nach langen Jahren wieder gebessert. Es gibt nur immer weniger von ihnen.
R2 der Tag.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion.
Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205.
Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 317. In der Europäischen Union sprechen 24% Deutsch als Muttersprache, viel mehr als Englisch oder Französisch. Aber Englisch lernen viel mehr Europäer als Deutsch. In Frankreich wird dafür geworben, Deutsch zu lernen, und in Deutschland bemüht sich Frankreich darum, mehr Deutsche davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, Französisch zu lernen. Denn wenn Deutsche und Franzosen miteinander Englisch sprechen, wird die Verständigung sehr schwierig. In den osteuropäischen Staaten, die am 1. Mai 2004 der EU beigetreten sind, lernen 4,5 Millionen Deutsch und in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion über 8 Millionen. Im Kernbereich der EU sind es mehr als 5 Millionen, die Deutsch lernen. Eine englische Germanistikstudentin hat gesagt, sie findet den Klang der deutschen Sprache ein bisschen hart, aber nicht hässlich. Die Sprache gefällt ihr, aber in England verstehen viele nicht, warum sich jemand dazu entschließt, Deutsch zu lernen. Ein amerikanischer Student hat gesagt, an der Ostküste der USA gibt es sehr wenig junge Leute, die Deutsch lernen. Er denkt, das liegt daran, dass die meisten glauben, Deutsch wäre eine besonders hässliche Sprache, weil sie versuchen, deutsche Wörter so auszusprechen, als wenn das englische Wörter wären und das ziemlich schwierig ist und sich gar nicht gut anhört. In Korea hat die deutsche Sprache einen guten Ruf, weil deutsche Komponisten dort sehr beliebt sind. Bei der deutschen Sprache denkt man an die deutsche Kultur. Deswegen sieht man in Korea oft deutsche Wörter, die meist mit koreanischen. Schriftzeichen geschrieben sind, manchmal aber auch mit lateinischen Buchstaben. Ein slowenischer Lyriker hat Deutsch im Fernsehen gelernt, aber nicht bei einem Deutschkurs, sondern während er neben seinem Großvater auf dem Sofa saß. Der hat sich gerne deutsche Fernsehserien angesehen, weil er ein bisschen Deutsch konnte. Auf diese Weise hat er als Kind zunächst den Klang und die Intonation der deutschen Sprache entdeckt und ganz intuitiv Deutsch gelernt. In Europa soll jede Gruppe, die eine eigene Sprache hat, die bewahren, weil Sprache und persönliche Identität eng miteinander verbunden sind. In Frankreich, Polen, Slowenien und Rumänien gibt es sogar Gesetze zum Schutz der Muttersprache. In Frankreich darf man zum Beispiel nicht auf Englisch werben. Aber in Deutschland verwendet man viel Anglizismen. Deren Anteil am deutschen Wortschatz soll bei 4% liegen. In einem 2004 erschienenen Wörterbuch überflüssiger Anglizismen findet man 4000 Einträge, darunter auch Redewendungen, die manche Deutsche direkt aus dem Englischen übersetzen und sogenannte Scheinanglizismen, die Engländer oder Amerikaner nur mit Mühe verstehen. Statt einfach von einem Funktelefon zu sprechen, verwenden viele eine Bezeichnung, die so etwas wie handlich bedeuten soll und englisch klingt. Die deutsche Sprache ist sehr flexibel. Fremdwörter werden schnell eingedeutscht. Wenn beispielsweise jemand sagt, dass er im Internet surft, ist die Aussprache englisch, aber verwendet wird das Wort wie ein deutsches Verb. Wo man zunächst ein Fremdwort verwendet hat, gewöhnt man sich oft bald an ein neues deutsches Wort. Niemand kauft sich mehr ein Billett. Für die Straßenbahn und den Bus kauft man sich einen Fahrschein, für den Zug eine Fahrkarte und fürs Flugzeug einen Flugschein. Beim Bahnsteig denkt niemand mehr daran, dass man mal stattdessen vom Perron gesprochen hat. Sprachen entwickeln sich und es sieht so aus, als ginge die Überflutung mit Anglizismen schon wieder zurück. Vor dem Ersten Weltkrieg war Deutsch die wichtigste Wissenschaftssprache. Das ist vorbei. Nach dem Ersten Weltkrieg hat es lange gedauert, bis Deutsch wieder bei internationalen wissenschaftlichen Kongressen für Vorträge und Referate zugelassen wurde. Und ebenso war es nach dem Zweiten Weltkrieg. Nur in Sprach- und Literaturwissenschaft, Philosophie und Archäologie verständigt man sich noch international auch auf Deutsch. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 317. Danke.